Deutschlandfunk Kultur. Kompressor. Magazin für Popkultur mit Gesa Ufer.
Добрый день. Меня зовут Ариса. У меня есть семья. Я авторизовала одного мужчину и двоих детей.
Добрый день und guten Tag auch von meiner Seite. Es gibt zu vermelden, die erste Netflix-Serie aus Russland ist da. Mit dieser charmanten Dame, die Sie gerade gehört haben, eine Roboterfrau, die auch erstaunliche Fähigkeiten als Hausfrau und Mutter mitbringt. Ob die Serie deshalb sehenswert ist, das verraten wir Ihnen gleich. Herzlich willkommen, schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wussten Sie, dass es eine Gewerkschaft der YouTuber gibt? Die gibt es tatsächlich und sie macht gerade ordentlich von sich reden. FairTube hat sich im März 2018 gegründet und fordert inzwischen gemeinsam mit der IG Metall eine Partnerschaft auf Augenhöhe, eine Neuordnung der Beschäftigungsverhältnisse und mehr Transparenz zwischen YouTube und YouTubern. Und zwar per Ultimatum.
Und jetzt aufgepasst, ihr Manager bei YouTube. Ihr habt jetzt ganz genau 4 Wochen Zeit, Gespräche mit uns aufzunehmen. Tick, tack, tick, tack. Die Uhr läuft. Ihr wisst ja, wie ihr uns erreichen könnt. Haut rein.
YouTube gehört bekanntlich zu Google und normalerweise prallen Forderungen wie diese an dem Silicon Valley-Giganten ab. Am vergangenen Freitag, 8 Stunden, 25 Minuten und 53 Sekunden vor Ablauf des Ultimatums, hat sich Google Deutschland allerdings gemeldet und sich zu Verhandlungen bereit erklärt. Initiator und Gesicht von FairTube ist Jörg Sprave. Er betreibt den Slingshot-Channel mit 2 Millionen Abonnenten, auf dem er selbstgebaute Schleudern vorführt. Hallo, Herr Sprave.
Ja, hallo.
Ganz kurz zur Vorgeschichte. Was hat Sie persönlich so gegen YouTube aufgebracht? Was hat Sie geärgert?
Also nachdem man 5 Jahre lang wirklich gut mit YouTube arbeiten konnte und YouTuber zu sein Spaß gemacht hat, man konnte auch davon leben, hat sich auf einmal alles geändert. YouTube hat von einem Tag auf den anderen alle Regeln vollkommen geändert und hat damit ganz, ganz viele YouTuber, ja, ich will mal so sagen, um ihre Existenz gebracht. Das finde ich nicht hinnehmbar.
In Ihrem konkreten Fall wurde das begründet mit der Tatsache, dass Sie ja Schleudern, also Waffen im eigentlichen Sinne, auf Ihrem Kanal präsentieren. Und da wurden einfach die Werbeeinnahmen massiv praktisch runtergeschraubt. Verstehe ich das richtig?
Genau, also bis 2017 war es so, dass solange man regelkonforme Videos hochgeladen hat, also die nicht gegen die Community-Guidelines verstoßen, da wurde einfach Werbung zu all diesen Videos geschaltet. Das heißt, wenn man es als YouTuber geschafft hat, dass sich die Leute die Videos anschauten, dann verdiente man automatisch auch vernünftiges Geld. Und dann hat YouTube das geändert und hat gesagt, nein, wir suchen uns jetzt die Videos aus, zu denen wir die Werbung schalten. Und die anderen, die den vielleicht den Anzeigenkunden nicht so angenehm sind, naja, die sollen halt schauen, wo sie bleiben. Und das ohne das mit den Betroffenen abzusprechen und ohne Vorwarnung einfach so. Und finde ich, geht nicht.
Und wie kam es jetzt zu diesem Bündnis zwischen YouTubern wie Ihnen und der IG Metall? Also da hat man ja im ersten Moment wirklich den Eindruck, da prallen 2 komplett diametral verschiedene Welten aufeinander.
Ja, könnte man von außen in der Tat so denken. Ist aber eigentlich viel logischer, als es den Anschein hat. Es ist ja so, dass ich dann versucht habe, mit der von mir gegründeten YouTubers Union erstmal 1,5 Jahre lang mit YouTube zu reden. Und die haben auch mit mir geredet. Also das ist durchaus nicht so, dass man da die kalte Schulter gezeigt bekommt. Bloß es passiert nichts. Also man hat ja im Prinzip als auch selbst dann, wenn wir hier eine Union waren mit ein paar tausend Mitgliedern, nicht wirklich Druckmittel gegen YouTube. Das heißt, die zeigen sich zwar freundlich, aber ändern tut sich gar nichts. Und mir ist dann irgendwann klar geworden, dass ich mich mit einer, sagen wir mal, Organisation zusammentun muss, die entsprechend Ressourcen hat, die Rechtsanwälte hat, die auch weiß, wie man solche Verhandlungen führt. Und da bin ich mit der IG Metall zusammengekommen, weil das die Gewerkschaft in Deutschland ist, die sich am allermeisten und am allerfrühesten um dieses Thema Gig-Economy gekümmert hat. Die haben schon 2015 angefangen, ihre Fühler auszustrecken, betreiben eine richtig schlagkräftige Abteilung mittlerweile. Ja, man hat halt erkannt, dass sich die Gewerkschaften ändern müssen, wenn man denn sich dann auch auf die Änderungen in der Arbeitswelt einstellen möchte.
Nun haben Sie tatsächlich von YouTube einen 3-seitigen Brief als Reaktion auf Ihr Ultimatum erhalten. Was steht da ungefähr drin?
Also erstmal erklärt man uns sehr wortreich, was man denn alles für die Creators, also sprich für die YouTuber, tut. Und das, naja, okay, da haben wir natürlich eine eigene Sichtweise auf die Dinge. Gleichzeitig, das ist aber das Wichtige, hat man uns aber auch zu den Gesprächen eingeladen, die wir gefordert haben. Das heißt, man hat klipp und klar ausgesprochen, wir möchten euch gerne einladen, mit uns in Berlin über das Thema Zukunft der Arbeit zu reden. Und das werden wir annehmen und dann in die Verhandlungen einsteigen.
Und mit welchen Hauptforderungen gehen Sie in diese Verhandlungen?
Wir haben eigentlich drei Gebiete, die wir abdecken mit unseren Forderungen. Es sind dann in der Tat eigentlich 6 Forderungen, aber es geht um 3 Bereiche. Erstmal wollen wir Transparenz von YouTube. YouTube behält sich vor, sogar die Regeln, nach denen die Videos eingestuft werden, komplett geheim zu halten, weil einem das Machtfülle beschert. Klar, wenn die Regeln nicht bekannt sind, kann man ja immer behaupten, das Video hat gegen eine Regel verstoßen. Und das geht so nicht. Wir wollen auch, dass ganz klar gesagt wird, in welche Kategorien die Videos der YouTuber eingestuft werden, damit man dagegen auch einen Einspruch einlegen kann. Wenn man eben der Meinung ist, das ist überhaupt gar kein, erotisches Video, sondern da stand nur im Titel The Naked Truth. Also das hat aber mit Nacktheit nichts zu tun. Dann kann man im Moment gar nichts gegen machen und das finden wir nicht richtig. Weiterhin geht es um Fairness. YouTube misst mit zweierlei Maß. Also ein TV-Sender oder ein Hollywood-Promi, der darf Dinge auf YouTube sagen und tun, die ein normaler YouTuber nicht tun darf. Finden wir nicht in Ordnung. Wenn es schon Regeln gibt, dann müssen die auch für alle gelten. Na, und das Dritte ist die Kommunikation. Als YouTuber kann man eigentlich nicht mit einem Menschen sprechen. Man wird abgespeist mit vorformulierten anonymen E-Mails. Meistens sind das Hiobsbotschaften. Man wird gesagt, ja, tut mir leid, wir mussten dein Video löschen. Warum, das können wir dir nicht so genau sagen, aber du kannst dir ja nochmal unsere Regeln durchlesen. Ansonsten, ja, wenn du das nochmal zweimal machst, dann löschen wir den ganzen Kanal. Wiedersehen. Also das ist ja keine Art, wie man mit einem Partner kommuniziert. Wir wollen gerne, dass YouTuber menschliche Ansprechpartner bekommen, mit denen man da auch über Probleme reden kann, mit denen man auch mal Kompromisse treffen kann. YouTube nennt die YouTuber ja Partner, aber man behandelt die YouTuber nicht wie Partner, sondern man tritt sie mit Füßen und das geht so nicht.
Was erwarten Sie sich genau von den Verhandlungen? Wie groß sehen Sie Ihre Erfolgschancen?
Also grundsätzlich mal, YouTube ist ja nicht einfach so freiwillig auf uns zugekommen. Die haben unsere Maßnahmen, die wir angedroht haben, natürlich vor allen Dingen auch durch die Juristen der IG Metall begleitet, schon sehr ernst genommen. Da stehen ja viele Milliarden Euro auf dem Spiel, die Google eventuell bezahlen müsste, wenn man denn eine juristische Auseinandersetzung nicht scheut. Und das möchte YouTube vermeiden und deswegen sehen wir auch unsere Verhandlungspositionen recht gut. Eins ist ganz klar, wir werden uns hier nicht mit Kleinigkeiten abspeisen lassen, sondern wir erwarten handfeste Änderungen. Und zwar auch mit einem engen Zeithorizont. Und wenn das nicht der Fall ist, wenn YouTube sich dann weigert, na, dann werden wir die angekündigten Maßnahmen umsetzen.
Jörg Sprawe ist Gesicht und Initiator der YouTube-Gewerkschaft FairTube. Und wir haben gesprochen über das erste Etappenziel dieser Gewerkschaft. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Ja, ich bedanke mich auch.
Oma ruft an. Live wird eine alte Dame aus Polen via Bildtelefonie auf die Bühne des Theaters Mosanturm in Frankfurt am Main geschaltet bei den Rot-Bete-Gesprächen mit ihrem Enkel, dem Schauspieler und Regisseur Arthur Romanowski. Der verspricht unfrisierte Gespräche über ihre deutsch-polnische Familiengeschichte, über uralte Rote-Bete-Geheimrezepte, aber auch über Omas miese Rente, die Peace-Partei und die Stimmung im Land. Die Rote-Bete-Gespräche mit Oma sind Teil des Frankfurter Festivals Unfuck My Future, How to Live Together in Europe. Und mit Regisseur Arthur Romanowski sind wir jetzt in Frankfurt am Main verbunden. Schönen guten Tag.
Schönen guten Tag, hallo.
Erzählen Sie uns ein wenig über Ihre Oma. Wie alt ist sie? Wo genau lebt sie?
Also, meine Oma lebt derzeit in Poznań und ist vor kurzem 85 Jahre alt geworden. Und ihre allererste Erinnerung war der 1. September 1939.
Und wie verbringt Ihre Großmutter ihre Zeit? Wofür interessiert sie sich?
Meine Großmutter interessiert sich für sehr viele Sachen. Sie hat mir mal gestanden, dass sie gerne als junge Frau selbst Autorin werden wollte. als ich angefangen habe, viel Theater zu machen, gab es immer wie so eine Art Karlauer, wenn ich in Poznań reingekommen bin. Ja, sag mal, Arthur, wann geht's eigentlich hier los mit dem Film über uns? Mit dem Film, mit der Chronik, die du für uns schreibst? Das war immer irgendwie so ein Gedankenspiel. Dann von anderthalb Jahren hat meine Großmutter ihren Personalausweis verloren und musste einen neuen Pass beantragen. Das hat einen sehr großen Bogen gespannt, den ich sehr spannend finde, weil sie ihren Namen wieder ändern musste.
Genau, ich glaube, wir müssen kurz ausholen, dieses komplizierte Verhältnis zwischen Polen und Deutschland, das hat ihre Großmutter buchstäblich am eigenen Leib erfahren, kann man sagen. Wie kam das?
Ja. Wie das kam, dass ihre Mutter eben Deutsche war und ihr Vater eben ein Pole. Mhm. Das heißt, schon von Kindesbeinen mit beiden Sprachen konfrontiert war, mit beiden Sprachen aber auch irgendwie umgehen musste, beziehungsweise mal verlernen musste oder wieder lernen musste, aus verschiedenen Gründen, die von außerhalb kamen.
Wurde ihre Großmutter gemobbt aufgrund ihrer, weiß ich, polnisch-deutschen Identität? Kann man so weit gehen?
Das kann man so formulieren. Sie wurde früher halt wegen ihrer schlechten polnischen Sprache erst einmal gehänselt, dann während des Krieges wegen ihrer schlechten deutschen Sprache, die sie dann 45 wieder verlernen sollte oder nicht sprechen sollte und dann wieder wegen ihrer schlechten polnischen Sprache gehänselt wurde.
Und nach wie vor steckt sie im Grunde zwischen diesen beiden Identitäten und das erklärt jetzt auch diese Passgeschichte. Was ist denn da passiert?
Genau, dadurch, dass die Mutter eben Deutsche war, hat sie den Namen Brigitta bekommen und ihre Schwester hieß Erika. Und 1945 wurden diese Namen polnifiziert, damit man eben nicht auffällt als Deutsche oder als Zugehörige dazu. Und dann sind die Namen verwandelt worden in Brigida, also mit Y und D geschrieben, und bei ihrer Schwester sogar in Irena. Und jetzt, als sie diesen Pass verloren hat, hieß es auf einmal, naja, Moment mal, wir müssen jetzt leider die Geburtsurkunde verwenden als Dokument. Und dann wurde darauf gepocht, dass wieder Brigitta drin steht, also mit T geschrieben. Und das war so ein Punkt für mich, die Arbeit irgendwie aufzunehmen. Und seitdem finde ich das sehr spannend, weil da genau diese Frage aufkommt, wer sind angeblich die echten Polen oder die echten Deutschen? Sie selber hat dann im Witz immer sowas gesagt wie, ich werde jetzt entkommunistiziert. Und das hängt wiederum tatsächlich mit einem Selbstverständnis der Peace-Partei zusammen, die eben davon spricht, Polen entkommunistizieren zu wollen oder es als Strategie verwendet, sich gegenüber der Geschichte zu verhalten. Also Straßennamen zu ändern, Geschichte zu ändern.
Herr Romanowski, Sie werden an vier Abenden via Skype mit Ihrer Großmutter sprechen. Sie haben vier große Themen: Kindheit, Arbeit, Liebe, Zukunft. Zum Thema Kindheit haben Sie uns gerade schon so ein bisschen was erzählt. Es geht einen Abend lang auch über Arbeit und bei Menschen in dem Alter ihrer Oma, da steht ja auch schnell das Stichwort Pflege im Raum. Viele besser betuchte Deutsche, die holen sich im Alter gern die berühmte Polin ins Haus zur Pflege. Wer wird die Pflege ihrer Mutter übernehmen?
Wir haben das große Glück, dass die beiden, also mein Großvater, der auch lebt, schon Krankheiten überstanden haben und dass meine Mutter und auch meine Tante, aber auch meine Schwester auch nach Polen gefahren sind, um sie zu unterstützen. Und gerade pflegen die beiden sich gegenseitig. Die Idee der Inszenierung ist quasi, diese Art von Import-Export-Handel vielleicht sichtbar zu machen auf einer Ebene der erweiterten Verwandtschaft. Dass, wenn wir Geschichten erzählen und Leute zuhören oder zuschauen, dass sich diese Erzählungen eben fortspinnen, weitererzählen und neue Verhältnisse, Verbindungen entstehen können, wir den Verwandtenkreis eben erweitern.
Das Motto des Festivals, Unfuck My Future, das könnte man sinngemäß übersetzen mit, ja, rette meine Zukunft. Und das Festival versteht sich auf jeden Fall als Kommentar auf die Krisen der Zeit. Im Programmheft lesen wir, demokratische Strukturen erodieren, die Ausbeutung des Planeten schreitet unaufhaltsam voran. Sieht Ihre Großmutter das auch so? Sieht sie sich direkt betroffen von diesen Krisen?
Ja und nein. Ich glaube, sie hat selber viele Krisen schon erlebt. Einer der größten, natürlich den Zweiten Weltkrieg, dann die Zeit des PRL und jetzt dieser Regierungswechsel. Sie sieht das, sie schaut viel Fernsehen, schaut viel Nachrichten. Ja, und sie stellt mir auch immer wieder Fragen oder wir streiten uns auch. Das ist, glaube ich, ein Punkt, der für mich auch interessant ist, dass meine Oma das Publikum ist, das angesprochen werden soll.
Sie gehört so zu der Zielgruppe wahrscheinlich, der Peace-Partei.
Genau, die Zielgruppe, zum Beispiel jetzt in den Wahlvorbereitungen in Polen, wird wieder viel über die Erhöhung von Renten gesprochen. Mhm. Es wird viel, also das ist so eine Strategie, ein soziales Programm aufzubauen, das einhergeht aber mit diesem nationalistischen Turn, den diese Regierung macht und durchsetzt und toleriert und eine Identität schafft, die es so eben einfach nicht gibt.
Und genau mit dem Skype-Gespräch werden diese Zusammenhänge klar. Was wünschen Sie dem Stück? Welchen Beitrag können die Rote-Bete-Gespräche leisten, um, wie es so schön heißt, die Welt zu retten im Sinne von Unfuck My Future?
Naja, indem man Donna Haraway folgend quasi Verwandtschaften erweitert. Also make kin, not babies, also macht euch verwandt. Ich werde ja auch kochen zusammen mit dem Publikum, also Rezepte von meiner Oma. Das heißt, man begegnet sich, man ist zusammen durch ein bestimmtes Medium. Man entwickelt gemeinsam Erzählungen, die gesponnen werden können. Begreift das auch sehr als Performance, also im Sinne von, inwiefern das Publikum auf diese Geschichten reagieren wird. Sachen, die ich auch erst herausfinden werde. Also natürlich muss ich mit ihr proben und sie ist auch immer sehr aufgeregt und es ist sehr schön zu sehen. Aber natürlich werde ich auch versuchen, immer Dinge herauszufinden, die ich noch nicht weiß. Details, die auf einmal auftauchen. Natürlich auch ein Sprechen, das sich dadurch ändert, dass es sich in der Öffentlichkeit entfaltet und nicht quasi in der Stube. Und das ist, glaube ich, etwas, was das Denken erweitern kann und was auch zeigen kann, wie eine Geschichte in Europa miteinander verwoben ist, mit was für Widersprüchen sie gespickt ist. Das ist, glaube ich, etwas, was ich sehr spannend finde, wie viele Überkreuzungen es da mit den persönlichen Erzählungen gibt und einem politischen Weltgeschehen.
Das erste Rote-Bete-Gespräch im Rahmen des Unfuck My Future Festivals läuft übermorgen im Frankfurt Lab in der Schmidtstraße. Arthur Romanowski ist Schauspieler, Regisseur und Enkel. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch und toi toi toi.
Vielen Dank auch.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Die Münchner Kammerspiele sind das Theater des Jahres 2019. Außerdem hat das Haus mit Dionysos Stadt von Christopher Rüpping auch die beste Inszenierung des Jahres auf die Bühne gebracht. Das ist das Ergebnis der Umfrage des Fachmagazins Theater heute, für die mehr als 40 Kritiker aus Deutschland, Österreich und der Schweiz befragt wurden. Theater heute-Redakteur Franz Wille sprach im Deutschlandfunk Kultur von einer Genugtuung für den entlassenen Kammerspielintendanten Matthias Lilienthal.
Matthias Lilienthal und sein Team haben an den Münchner Kammerspielen wirklich versucht, ein deutsches Stadttheater neu zu denken. Die Kammerspiele waren ein Labor und wie es in Laboren so ist, sind ihnen einige Reagenzgläser zunächst mal um die Ohren geflogen. Sie haben Fehler gemacht, sie haben Fehler korrigiert und das ist jetzt sozusagen der Dank, der verdiente Dank für die wirklich wichtige Arbeit, die weit über München hinausgeht und Perspektiven für Stadttheater aufweist, die man sonst nicht gehabt hätte.
Die Auszeichnung als Theaterstück des Jahres erhielt Elfriede Jelineks Schneeweiß. Zur besten Schauspielerin wurde Sandra Hüller gekürt, bester Schauspieler wurde Nils Kahnwald. Mit dem Drama Die Wahrheit von Hirokazu Koreeda sind am Abend die 76. internationalen Filmfestspiele in Venedig eröffnet worden. In der ersten französischen Produktion des Japaners spielen die beiden Stars Catherine Deneuve und Juliette Binoche Mutter und Tochter. Heute geht das Festival mit Hollywood-Produktionen weiter. Brad Pitt wird im Weltraumstreifen Ad Astra zu sehen sein. Am Samstag feiert Joker mit Joaquin Phoenix Weltpremiere. Beides eher Autoren- und Genrefilme, so unsere Filmkritikerin Anke Lewecke.
Joker ist ja der große Gegenspieler von Batman und das ist hier aber eine Low-Budget-Produktion. Ja, und dieser Film orientiert sich mehr eigentlich an Taxi Driver, also es ist das Psychogramm einer kaputten Seele in einer kaputten Stadt. Ja, und das ist ganz interessant. Also wir haben einen US-Film aus dem psychotischen Inneren eines Landes und einen Film, der die allerfernste Perspektive einnimmt.
Die neue Direktorin der Deutschen Akademie Villa Massimo in Rom, Julia Draganovic, will politische Signale setzen. Der Neuen Osnabrücker Zeitung sagte sie, sie wolle ihr Programm ausdrücklich gegen Populisten und ihr auf Abgrenzung fokussiertes Kulturverständnis ausrichten. Sie sei der Ansicht, dass kulturelle Ausdrucksformen und Austausch von Wissen ein Gegenmittel gegen Populismus seien, weil dadurch ermöglicht werde, die Welt von anderen Standpunkten auszusehen. Deshalb werde sie auch Künstler in die Villa Massimo einladen, die nicht unbedingt einen deutschen Pass besitzen, aber in der deutschen Kulturszene Einfluss haben und in Deutschland leben. Die Villa Massimo ist eine Einrichtung der Bundesrepublik zur Förderung herausragender Künstler der bildenden Künste, der Architektur, Literatur und Musik.
So, jetzt hat es also endlich die erste russische Serie geschafft, bei Netflix ausgestrahlt zu werden. Auf Englisch heißt sie Better Than Us und wir hören mal einen kurzen Ausschnitt aus dem russischen Originaltrailer.
Добрый день. Меня зовут Ариса. У меня есть семья. Я авторизовала одного мужчину и двоих детей. Я поместила их в центр моего эмоционального кластера.
Jörg Taschmann hat sich einige der 16 Teile bereits angeschaut. Die Filme sind synchronisiert für den amerikanischen Markt, aber Sie, Jörg Taschmann, verstehen Sie auch im russischen Original, worum geht's eigentlich ungefähr in Better Than Us?
Also hier eben in diesem kurzen Ausschnitt hat sich die Roboterfrau Arisa vorgestellt und uns mitgeteilt, dass sie für einen Mann und zwei Kinder autorisiert ist. Und sie nimmt das sehr, sehr ernst, dass sie eine Art Familienroboter ist und sie will alles tun, damit diese Familie zusammengehalten wird.
Nun hat es in der schönen, reichen Serienwelt in den letzten Jahren immer wieder auch Science-Fiction-Serien gegeben. Auch Roboter spielten da eine wichtige Rolle, relativ prominent. Ist gelaufen die schwedische Serie Real Humans, die vor einigen Jahren auf Arte zu sehen war. Gibt es da Ähnlichkeiten möglicherweise?
Also es gibt schon gewisse Parallelen, weil es gilt einfach, es sind Gesellschaften, die nur sehr weit, die nicht weit weg von uns entfernt sind, also 2029 oder so in den 30er Jahren, also das, was uns dann angeblich in 10, 15 Jahren erwartet. Und dann ist unser Alltag eben nicht mehr der gleiche, weil eben Roboter uns gewisse Aufgaben abnehmen, in der Altenpflege eingesetzt werden, als Hausroboter eingesetzt werden, auch als Sexroboter eingesetzt werden. Das haben beide Serien durchaus gemeinsam, diesen Ansatz. Es ist dann eben auch immer so, dass in beiden Serien es auch politischen Gegenwind gibt. Es gibt Radikale, die wollen die Roboter zerstören. Die sind der Meinung, die verfälschen eben unser menschliches Leben. Und in dieser russischen Serie, die in Deutschland auch nur unter dem amerikanischen Namen, nämlich Better Than Us, vermarktet wird, im Original Lucha CMLUD heißt, was übersetzt heißt besser als Menschen. Und das ist ein kleiner, das ist nuancenmäßig schon ein bisschen was anderes. Da steht ein skrupelloser industrieller Mittelpunkt, dessen Firma Kronos ist eben der Marktführer für Roboter aller Art. Und dieser Vic geht auch über Leichen, um sich zu bereichern. Und dann gibt es einen geschiedenen Vater, der im Leichenschauhaus arbeiten muss, obwohl er eigentlich ein angesehener Chirurg ist und der um seine Familie, also um seine Kinder kämpft. Das ist der benannte Grigori, für den Arisa eben auch zugelassen ist.
Produktionsland Russland. Wie viel sagt denn diese Science-Fiction-Serie möglicherweise über dieses Herkunftsland Russland aus?
Na, das Pikante an der Geschichte ist, es ist jetzt die erste Netflix-Original russische Serie, aber Netflix kann man in Russland ja gar nicht empfangen. Und es ist eine ursprüngliche Serie der Online-Plattform Start, die im November letzten Jahres in Russland gezeigt worden ist, in Koproduktion mit dem großen Hauptsender, dem ersten Kanal des russischen Staatsfernsehens, hat aber noch keine lineare Ausstrahlung erfahren. Es ist bisher wirklich nur online gelaufen. Und hier ist es so, dass auch russische Produzenten natürlich ein bisschen auf den Weltmarkt schielen. Es wird kolportiert, dass Netflix immerhin $1 Million an Rechten gezahlt hat an die russischen Produzenten. Das ist natürlich auch für die eine nette Summe. Und gezeigt wird uns hier eigentlich so ein totaler Überwachungsstaat. Mit Drohnen wird alles, was du tust, überwacht. Du hast einen Chip unter der Hand, unter deinem Oberarm und so. Das leuchtet dann auch, wenn jemand anruft. Also Handys sind auch schon obsolet mittlerweile. Das alles wird aber gar nicht kritisch hinterfragt. Also es geht nicht um 1984 oder solche Geschichten. Und auch die Grenzen zwischen Gut und Böse sind hier doch sehr klar erkennbar in dieser Serie.
Wir haben vorhin schon ganz kurz gehört, Arisa, diese Roboterfrau, Frau, die echte Gefühle für ihre Familie empfindet. Sagt die Serie möglicherweise was aus über Familienverhältnisse generell? Also sind die jetzt auch in Russland in der Auflösung? Ist auch da die Patchwork-Familie dran?
Also diese Arisa, die kommt eigentlich vom chinesischen Schwarzmarkt und wirkt aber sehr viel lebensechter, kann sehr viel mehr, sieht auch sehr viel besser aus. Die Männer empfinden sie als sehr viel sexier als die üblichen Bots, so werden die dann eben abgekürzt genannt. Und da ist das Marktpotenzial von dieser Arisa enorm. Die ist aber abgehauen und hat sich dieser Familie von ganz alleine angeschlossen. Und interessanterweise werden hier eigentlich sehr konservative Familienwerte letztendlich dargestellt, weil die Roboterfrau eine Rebellin wider Willen ist. Sie will eigentlich nur, dass die heile Familie wieder zusammengeführt wird, und als die Ex-Frau dann auch mal kurz wieder mit der Familie lebt, sagt sie, diese Frau, auf die bin ich gar nicht zugelassen, du hast mir gar nichts zu sagen. Also sie ist total eben computermäßig auf irgendwas geeicht, und leider muss man auch wirklich sagen, dass man sich über das Frauenbild generell ein bisschen ärgern muss in dieser Serie, weil die Ex-Frau, das ist einfach nur die fiese, bösartige Frau, die dem Mann die Kinder wegnehmen will, die will nach Australien gehen, und wie das nicht klappt, fährt sie eine Intrige nach der anderen, damit der Mann sozusagen losgestellt wird. Und da muss man sagen, das ist ein wirklich sehr konservatives, auch rückwärtsgewandtes Familienbild, passt aber sehr gut in das putinsche Russland zurzeit.
Was denken Sie, Jörg Taschmann, wird diese Netflix-Serie weltweit funktionieren?
Da bin ich ein bisschen skeptisch. Erstens mal sind 16 Folgen auf einen Schlag eine ganze Menge. Ich glaube, das sind gleich zwei Staffeln, die Netflix da auf einmal gekauft hat, aber das konnte ich nicht so ganz genau ergründen. Und es ist auch ein bisschen wenig Abwechslung drin. Also ich habe jetzt in etwa 6-7 Folgen gesehen, und ich sehe das zwar durchaus mit einem gewissen Interesse, weil auch es immer mal wieder eine interessante Wendung gibt, aber da sich die Figuren nicht wirklich entwickeln und dieses Gut- und Böse-Schema sehr ausgeprägt ist, das machen andere Serien einfach besser. Die haben einfach komplexere Figuren, und insofern würde ich sagen, das muss man nicht unbedingt sehen, aber wenn man mal neugierig ist auf eine russische Science-Fiction-Serie, warum eigentlich nicht? Und ich glaube aber ganz ehrlich gesagt, ich habe das ja kurz schon erwähnt, dass Netflix in Russland gar nicht existiert, aber es gibt ja nun Millionen von Russen außerhalb Russlands. Und die will Netflix, glaube ich, auch in erster Linie mit ansprechen. Hier bei uns in Deutschland hat man die Wahl, ob man das auf Türkisch, Deutsch oder Russisch mit diversen Untertiteln sehen will.
Jörg Taschmann über Better Than Us, jetzt auf Netflix zu überprüfen. Herzlichen Dank.
Sehr gern.
Battle Royale-Spiele kennen Sie wahrscheinlich genau. Das sind diese Spiele, bei denen immer nur einer oder eine gewinnt. Das super erfolgreiche Fortnite gehört zum Beispiel dazu. Also genau in diese Genrebezeichnung passt auch das Spiel, über das uns Markus Richter jetzt Neues erzählen will. Es gibt da dieses viel diskutierte oder wenigstens in Zockerkreisen diskutierte Auto-Chess, automatisches Schach, oder was verbirgt sich dahinter, Markus Richter?
Kleine Korrektur, Auto-Chess ist auch sozusagen ein Genrebegriff, und Battle Royale nur insofern, dass da 8 Leute gegeneinander spielen und da auch am Ende einer übrig bleibt, aber sie spielen immer 2 gegen 2, also wie so eine kleine Liga. Und das sieht dann so aus, dass bei Dota Underlords, ein Vertreter dieses neuen Genres, tatsächlich so eine Art Schachbrett, also 8x8 ist da zu sehen, die Felder, und darauf spielt man rundenweise, und das geht so. Man hat so einen gemeinsamen Pool, wo man Spielfiguren angezeigt werden. Ein paar davon werden angezeigt, die kann man kaufen. Und es sind halt keine Schachfiguren, sondern so Fantasyfiguren. Trollkrieger, Schamanen, Elfen, Bogenschützen. Und die platziert man dann auf dem Spielbrett. Dafür hat man nur begrenzt Zeit, und dann geht eine Runde los, wo die Figuren gegeneinander kämpfen. Und das aber von alleine. Also man steuert sie nicht. Deswegen Auto, also automatisches Chess. Man kann nur zugucken. Der Verlierer verliert dann Lebenspunkte und man bekommt Goldmünzen, um neue Figuren zu kaufen. Und dann macht man das so lange, bis am Ende nur noch einer übrig ist, und der hat gewonnen.
Okay, das hört sich jetzt so an, als würde der spannendste Teil des Schachspielens fehlen, nämlich der, wo man die Figur selbst steuern kann. Sie haben das ausprobiert. Wie unterhaltsam ist das dann am Ende?
Naja, es gibt noch einen Twist. Man stellt nicht nur die Figuren aufs Brett, sondern die funktionieren auch verschieden gut miteinander, und man kann sie dann noch mit Gegenständen ausstatten und die Figuren auch noch aufwerten als Grundprinzip. Und die Herausforderung ist dann quasi nicht, wie steuere ich dich im Detail, kann man ja gar nicht, sondern welche Figuren stelle ich auf, wie rüste ich sie auf, mit wem kombiniere ich sie, wie stelle ich sie auf dem Brett auf. Man ist also quasi so eine Art Mini-Feldherr, der dann nur noch zuschauen kann, ob die Armee sich gut schlägt. Und die Faszination an dem Spiel ist, hat mein Plan funktioniert? Mhm. Ist der wirklich aufgegangen? Und wenn man das Spiel mehrere Stunden macht, kann man dann seinen Plan auch verfeinern und anpassen. Es gibt auch noch so ein bisschen Glücksfaktor, weil man ja nicht weiß, welche Figuren einem angeboten werden. Und das ist schon insgesamt spannend und auch ganz wichtig für mich zumindest. Man kann es auch mobil spielen, also längere S-Bahn-Fahrten lassen sich damit ganz hervorragend herumbringen.
Okay, ich sehe in Ihren Augen diesen Funken Begeisterung.
Mhm. Durchaus.
Und das Ganze scheint offenbar, also Auto-Chess, so ein kleines Hype-Thema zu sein derzeit. Ja. Woher kommt diese große Verbreitung?
Wir müssen jetzt ein bisschen Spiele-Gaming-Theorie machen. Das ist aus einem anderen Genre entstanden. MOBA heißt das und das ist mit ähnlichen Figuren. MOBAs sind ganz anders, da spielt man 5 gegen 5. Das ist sehr actionlastig, aber man muss währenddessen auch entscheiden, wie man die Figuren weiterentwickelt. Es gibt also eine Art Metaspiel. Und Auto-Chess ist dieses Metaspiel komprimiert. Das ist also nur noch das. Deswegen gibt es da die Leute, die das spielen, können auch sehr schnell dieses hier spielen, weil das Millionen von Spieler sind, die MOBA spielen, gibt es also sofort eine große Gemeinde und man ist da auch gleich Experte, wenn man die Figuren schon kennt. Ich habe mich auch mit Michael Graf unterhalten, Mitglied der Chefredaktion von GameStar. Der hat diese These bestätigt, dass es daher kommt und sieht für die rasche Verbreitung noch einen anderen Grund.
Ich vergleiche das gerne mit normalem Sport wie Fußball, wo es ja auch super cool ist, Leuten zuzuschauen, die das, was sie tun, richtig gut können. Und so ist es auch bei Teamfight Tactics und Dota Underlords. Allein dieses Zuschauen kann schon großen Spaß machen, wenn derjenige, dem man zuschaut, das richtig gut kann.
Und dieser Vergleich zum Fußball passt tatsächlich auch ganz gut, weil die Spielregeln versteht man ja sehr schnell auf einen Blick, aber dann ist es doch lustiger, den Experten zuzugucken, als vielleicht selber manchmal rumzustümpfen. Und diese beiden Sachen machen dann den Trend, glaube ich, aus.
Okay, aber jetzt muss natürlich noch die unvermeidliche Frage kommen.
Natürlich.
Ist das jetzt das neue Fortnite? Werden wir bald alle Menschen nur noch diese Spiele zocken sehen?
Naja, also auf den ersten Blick könnte man das denken. Das Spielprinzip wirkt erstmal zugänglich. Es gibt Comic-Grafik, es kann mobil gespielt werden. Es dauert nicht lange, die Runden sind überschaubar. Aber Michael Graf ist da skeptisch.
Also es wird nicht das nächste Fortnite, das kann ich auf jeden Fall sagen. Für mich ist Fortnite im Vergleich mit Auto-Chess nochmal eine Nummer intensiver und direkter und deshalb vielleicht auch einfach noch massentauglicher, als es ein Auto-Chess ist.
Teile ich dann auch. Also man muss sich schon in Gaming, in den Gaming-Konzepten auskennen. Es ist nicht so leicht zugänglich und auch eben nicht so dynamisch. Und es gibt noch einen anderen wichtigen Punkt, das gibt es gar nicht auf Konsolen. Fortnite versteht also wirklich jeder. Die Schreck- und Schockmomente und Memes und Tänze sind viel prägnanter. Das fehlt Auto-Chess irgendwie. Und deswegen wird es zwar in der Gaming-Szene ein Hype sein, aber sich, glaube ich, darauf mehr oder weniger beschränken.
Immerhin, wenn Sie es mal ausprobieren wollen, dann müssen Sie dafür nur Zeit investieren. Teamfight Tactics und Dota Underlords sind nämlich kostenlos erhältlich. Ganz herzlichen Dank, Markus Richter.